in unserem Fall war es ganz gut, weil wir haben einfach Zahlungstransaktionen genommen und haben gesagt, okay, können wir darüber den einzelnen Umwelteinfluss berechnen? Und das haben wir quasi in CO2 und andere Werte erstmal übersetzt, haben da auch eine offene Methodologie drüber entwickelt. Und es stellt sich heraus, es funktioniert so gut, dass man quasi dadurch sehr individuell auf die einzelne Person kleine Bildungsinformationen, ich nenne es einfach mal so, einspielen kann. Und das machen wir über die Mobile Apps der Banken oder auch die alle Digital Channels, die quasi die Banken bespielen.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr wisst ja, wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen, aber natürlich auch Freunden, Bekannten weiterempfehlen. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, den David. David, stellst du dich kurz einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor?
Ja, sehr gerne und herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin David Leis, seit jetzt etwa, ich glaube, fast über 20 Jahren in der Payment-Branche. Ich fühle mich halt immer sehr alt, wenn ich das sage. Dabei gehe ich gerade mal auf die 40 zu, so alt bin ich noch gar nicht.
Und man muss auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn man ihn sieht, er schaut auch wirklich sehr, sehr jung und dynamisch aus noch. Das muss man jetzt auch einmal
hinzufügen. Ja, das liegt wahrscheinlich gerade an der Woche Urlaub in Portugal. Aber fühl tue ich mich jetzt noch nicht mehr so, aber danke fürs Kompliment.
Sorry, keine Unterbrechung mehr.
Genau, 20 Jahre im Payment-Bereich angefangen, tatsächlich eher Randpayment im Mobilfunkbereich. Damals haben wir habe ich in der Nacht- und Nebelaktion ein Abrechnungssystem für Mobilfunk-Prepaid Voucher geschrieben. Das war mein Einstieg in die Szene, wenn man so will. Dann ein bisschen im Acquiring und dann später irgendwann mal ins Issuing, primär rund um Prepaid. Und dann vor etwa 10 Jahren über das Thema Nachhaltigkeit gestolpert und dann versucht, beide Welten irgendwie miteinander zu verknüpfen. Genau, und das ist so ein bisschen wirklich sehr kondensiert, mein Werdegang.
Ich möchte kurz zu diesem Mobilfunkthema noch, bevor du dann an die Firma auch vorstellst, natürlich noch mal kurz eingehen. Ja? Vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Wie war denn das vor 20 Jahren, so weil du es vorher auch angesprochen hast, wegen Voucher, Mobilfunk. Was waren deine ersten Eindrücke damals?
Ja, damals war ja ganz viel Prepaid. Da sind wir alle noch irgendwie zum Kiosk gelaufen oder irgendwie zum Großhändler und haben uns irgendwie für 10 Euro unsere Prepaid-Karten aufgeladen. Und tatsächlich habe ich mit einem... Also ich war damals noch sehr jung, aber meine Schwester hat damals tatsächlich in einem Payment-Anbieter gearbeitet und die haben große Kunden gehabt. Ein Kunde davon war ein internationaler Kunde und die hatten verschiedene Mitarbeiter weltweit oder europaweit stationiert und die Mitarbeiter durften dann quasi lokale Handys aufladen. Und das Ganze musste aber irgendwie abgerechnet werden. Das war relativ einfach, 3-4 Stufen und das musste dann aber verteilt werden. Und dafür brauchte es quasi ein ganz simples Abrechnungstool, das einfach keine Buchhaltungssoftware irgendwie hergeben konnte. Und ich habe damals schon viel programmiert und so, wo kann ich mir mal angucken? Und so hat man mit einer Reihe an Transaktionen rübergeschmissen in Excel-Files und gesagt, jetzt mach doch mal irgendwie da eine Rechnung draus. Und das haben wir dann gemacht und darüber lief dann doch erstaunlich viel Volumen und das war so mein Einstieg in den Payment-Bereich, was eine Transaktion ist im Mobilfunkbereich übers Terminal, kann ja auch eine andere sein und so kam dann eins zum anderen.
Ja. Okay, ja, jetzt 20 Jahre später arbeitest du oder bist im Unternehmen Clarity AI. Ja, ich habe gehört, dass ihr seid übernommen worden. Erzähl uns vielleicht etwas darüber, weil vielleicht kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer den alten Namen noch von der Firma und wie es dazu gekommen ist.
Ja, sehr gerne. Also ursprünglich sind wir mal firmiert unter dem Namen Ecolytic. Und diesen Sommer tatsächlich hat uns dann das amerikanische Unternehmen Clarity AI übernommen. Was haben wir mit Ecolytic gemacht? Wir haben im Prinzip versucht, oder nicht nur versucht, wir haben es am Ende auch bewiesen, das ist das Schöne daran. Wir sind rangegangen und gesagt, was ist unser ökologischer Fußabdruck? Wie beeinflussen wir als Individuen die Welt? Und ich glaube, in den letzten Jahren ist ja in der Allgemeinheit zumindest ein großes Bewusstsein entstanden. Wir tragen dazu aktiv bei und viele haben sich ja dann auch gesagt, ich würde gerne auch mehr tun. Und dann gibt es ja verschiedene Ansätze, das zu tun. Aber was uns häufig fehlt, ist eigentlich so ein dieser Gesamtblick. Was ist es denn eigentlich? Wie sieht mein Fußabdruck aus und was kann ich tun? Und da haben wir einmal angesetzt, indem wir gesagt haben, naja, verraten nicht Zahlungsverkehrsdaten eigentlich unseren Eindruck, weil das Gute ist, alles kostet irgendwie Geld. Das heißt, wir haben irgendwie eine Transaktion dahinter, aber gleichzeitig ist es ja auch irgendwie schlecht, weil für alles müssen wir mittlerweile Geld bezahlen. In unserem Fall war es ganz gut, weil wir haben einfach Zahlungstransaktionen genommen und haben gesagt, okay, können wir darüber den einzelnen Umwelteinfluss berechnen? Und das haben wir quasi in CO2 und andere Werte erstmal übersetzt, haben da auch eine offene Methodologie drüber entwickelt. Und es stellt sich heraus, es funktioniert so gut, dass man quasi dadurch sehr individuell auf die einzelne Person kleine Bildungsinformationen, ich nenne es einfach mal so, einspielen kann. Mhm. Und das machen wir über die Mobile Apps der Banken oder auch die alle Digital Channels, die quasi die Banken bespielen. Mhm. Warum macht das eine Bank? Es hat verschiedene Gründe. Das eine ist, es steigert unheimlich das Engagement in den Digital Channels. Und wir wissen ja alle, Engagement in den Digital Channels ist eins der treibenden Kräfte, das die Banken haben wollen. Das heißt, viele Kunden, die sich für Umweltaspekte interessieren, bleiben einfach wesentlich länger in den Apps. Es bildet einen deutlichen Mehrwert. Das Zweite ist, aus diesem Mehrwert lassen sich auch wirklich gezielt Returns of Investment, wenn man so will, erzielen. Also das eine ist, die Banken müssen ja Teil der Transformation sein, der nachhaltigen Transformation. Das heißt, sie müssen Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich hätte gerne eine Solaranlage oder was bringt mir eine Solaranlage überhaupt und wie finanziere ich die dann? Nicht alle von uns können sie auch vom Gesparten kaufen. Dementsprechend, da kommen natürlich dann die Kredite auch ins Spiel. Und sobald ich diese Bildungsbrücke baue, kann man natürlich auch gezielt den Banken quasi den Return of Invest ermöglichen. Das andere ist, was auch ganz spannend ist, was wir sehen, ist eine Akkumulation. Das heißt, dieses Top-of-Wallet-Behavior fängt an. Je mehr Menschen oder je mehr die Menschen das Konto nutzen, das grüne Konto, ich formuliere es jetzt einfach mal so, desto mehr fangen sie an, darüber auch tatsächlich digitale Zahlungswege zu nutzen, weil sie genau ihren Fußabdruck berechnet haben wollen und es auch genau akkumuliert haben wollen. Mhm. Und das ist natürlich spannend, weil für die Banken ist das ein deutlicher Mehrwert, es treibt Engagement, man sieht, es bringt auch quasi den Return of Invest und ich habe ein gutes Kundeninstrument und ich habe einen Upselling-Mechanismus. Mhm. Darüber hinaus, das Spannende ist, was wir gemessen haben, das haben wir jetzt über 5,5 Jahre in verschiedenen Banken messen können, ist, wir verändern tatsächlich das Kaufverhalten oder das Konsumverhalten. Das heißt, Menschen verändern leicht ihr Konsumverhalten zu etwas mehr, ich sage jetzt einfach mal salopp, nachhaltigem. Also eher so, sagen wir zu conscious consumerism. Also für den einen ist die Ernährungsumstellung vielleicht leichter, versus der andere sagt, ich wollte ein neues Auto, jetzt probiere ich halt mal Elektro. Mhm. Aber was man sieht ist, je mehr man quasi mit der Lösung konfrontiert ist, desto mehr fängt man an, das Verhalten zu verändern. Und langfristig sehen wir halt eine Reduzierung des Fußabdrucks und gleichzeitig einen höheren Gewinn bei den Banken. Deswegen haben wir in den letzten Jahren quasi auch Erfolg gehabt.
Jetzt natürlich drängt sich mir die Frage auf, ja. Du sprichst von den Banken, die haben einen Mehrwert, ja, aber der Konsument hat ja auch einen großen Mehrwert dadurch. Also wie würdest du das einschätzen? Und habt ihr da auch Feedback von den Konsumenten, was die drüber sagen?
Ja, also die Konsumenten, also ganz breit gefächertes Feedback, aber grundsätzlich erstmal ist, das hilft mir wirklich zu verstehen, wo stehe ich überhaupt, wie muss ich mich einsortieren. Mhm. Oft sind es auch so Feedback-Geschichten wie, ich wusste gar nicht, wie viel Energie ich eigentlich verbrauche und wie viel das in meinem Gesamtmix ist oder wo ich ansetzen kann. Oder häufig ist es so, wir haben so immer so kleine Nudges drin, so nach dem Motto, wie ist deine Ernährung? Und dann kannst du angeben, ich esse zum Beispiel viel Fleisch oder wenig Fleisch, ich bin schon Veganer. Und wenn es zum Beispiel viel Fleisch ist, dann können wir auch sagen, wenn du jetzt bei dem gleichen Einkauf bei dem Händler machen würdest und sagen würdest, du wärst zum Beispiel Veganer, würdest du so und so viel CO2 sparen. Mhm. Aber also, oder wenn du sagst, okay, dein Energiemix, wenn du noch traditionellen Mix hast, wenn du jetzt auf einen erneuerbaren Strom umwechseln würdest, oder wenn du, sagen wir mal, nehmen wir die Solaranlage, wenn du jetzt eine eigene Solaranlage hättest in deinem Bereich, könntest du so und so viel Geld sparen im Jahr, dann amortisiert die sich nach x Jahren und gleichzeitig sparst du so und so viel CO2 auch wiederum ein. Und das macht das halt sehr greifbar. weil es ist mein Verbrauch oder den Verbrauch meiner Familie. Ich sehe, was ich verändern kann. Und jetzt habe ich mal schwarz auf weiß, was bedeutet das eigentlich? Und gerade bei so transformativen Technologien, wie jetzt beispielsweise Solar oder auch die Wärmepumpe und so weiter, der gab es ja auch sehr viel Verriss in den letzten Jahren, vor allem bei uns in Deutschland. Aber wenn man mal so schwarz auf weiß eigentlich sieht, welchen Mehrwert es bringt, und zwar nicht nur im Umweltbereich, sondern auch monetär tatsächlich, ich spare ja Geld langfristig, macht es die Entscheidung einfach wesentlich leichter für mich als Verbraucher, Verbraucherin, auch diesen Schritt dann zu gehen.
Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das ja selbst zu Hause. Ich habe leider noch nicht euer App in dem Kontext von den Banken, ja, sondern ich habe zu Hause zwei wirklich junge Menschen, die mir versuchen, immer wieder zu erklären, dass ich viel nachhaltiger werden soll. Was ich jetzt total spannend finde bei deinen Erklärungen auch und deshalb von mir auch die Frage jetzt betreffender Generationen. Ja. Siehst du da oder seht ihr da auch Generationenwechsel? Ja? Weil ich denke mal, wie ihr begonnen habt, waren sicher sehr viele junge Menschen, die dementsprechend auf dieses Thema aufgesprungen sind. Aber ich denke auch jetzt in der Zwischenzeit sind es auch, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja, ich bin ja schon etwas älter, sind es natürlich auch, ist es meine Generation über 50, für die diese Themen immer wichtiger werden, oder?
Ja, die Frage ist ja, was motiviert dich? Ne? Also sind es jetzt die zwei Jungen bei dir zu Hause, die dir tagtäglich auf den Nerv gehen und sagen, Papa, jetzt mach mal.
Nein, das ist nicht auf die Nerven oder gehen, das ist anders formulieren, sondern die mich einfach sensibilisieren, ja, und mich darauf hinweisen, dass wir merken es ja selbst, es wird immer wärmer, ja, und es gibt ja immer mehr Regen und Unwetter in dem Kontext. Ja, und faktisch gesehen ist es so, es kann jeder etwas dazu beitragen. Ja, und ich denke, das ist ja auch das Entscheidende. Und durch eure Lösung hat man ja die Möglichkeit, da wirklich auch was mit beizutragen und für sich selbst auch so eine Darstellung zu haben, wo geht da die Reise hin von mir selbst, oder?
Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, das Spannende ist ja, wieder auch zurück, was ist deine Motivation? Ne? Und viele, wir kennen es so ein bisschen aus, vielleicht weiß ich, so 10 Jahre her oder sowas, wo das ganze Bio-Gemüse-Thema oder Bioprodukte generell hochkam. Mhm. Ne? Und da war ja immer die Frage, Bio haben natürlich, kann einen besseren Umweltbilanz haben, muss nicht unbedingt, aber im Grundsatz eigentlich schon. Aber die Motivation war ja jetzt nicht, die Welt zu retten, sondern die Motivation war, sich gesünder zu ernähren. Ich möchte mir was Gutes tun. Ne? Und das hast du ja im Bereich Nachhaltigkeit genau das Gleiche. Also wenn du jetzt ein Eigenheim besitzt und du hast die Möglichkeit, eine Solaranlage drauf zu packen, es nicht zu tun, ist meiner Meinung nach einfach Geld verbrennen. Ne? Und das hat gar nicht mal, können wir Umweltaspekte mal außen vor lassen. Wenn du eine gute Möglichkeit hast, eine Solaranlage spart dir langfristig Geld. Je nachdem, wo du bist und wie sie liegt, jetzt vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber in den nächsten 5 bis 6 Jahren. Also das nicht zu tun, wenn man eh schon das Eigenheim abbezahlt, ist eigentlich strafbar. Das Gleiche mit der Wärmepumpe. Wenn ich die Heizung austauschen muss, ja, das ist die effizienteste Technologie, die der Markt im Moment hergibt. Brauche ich mich nicht drüber nachdenken, spart auch mehr Geld. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Thema, ja, es gibt viel Meinung dazu und wenn man sich im Netz informiert, dann ist ja auch immer sehr viel Meinung von allen Seiten da, aber es ist einfach, das sind die Fakten und die versuchen wir aufzubereiten und einfach in deinem Kontext nochmal zur Verfügung zu stellen, damit es einfach leichter wird, auch zu verstehen, ah ja, das macht für mich Sinn. Mhm. Ja, und ich bin begeisterter Elektroautofahrer. Davor hast du gesagt, boah, bin ich jetzt ein Umstieg und alles nerven irgendwie mit dem Tanken. Es muss ja 40 Minuten laden, das ist ja echt blöd. Ich muss ja sagen, wenn ich nicht mehr eine Pause von einer halben Stunde habe, dann werde ich schon narrisch, weil ich sage, ich will gar nicht mehr 600 Kilometer am Stück Auto fahren, vor allem nicht mit 2 kleinen Kids. Das heißt, diese Pausen zu planen, für mich hat das Autofahren tatsächlich bereichert, was ich vorher nicht wusste, weil ich eigentlich war auch auf dem Trichter und sagte, wer will denn 40 Minuten warten? Mhm. Aber am Ende des Tages gehen die ganz schön schnell rum und entschleunigt das Leben ganz schön. Und so hat so jeder, glaube ich, seinen Weg für gefunden, ja.
Ja, und wir haben ja auch in einem früheren Podcast ja auch die Situation gehabt, da haben wir auch einen Gast gehabt, der uns dann darauf hingewiesen hat, man hat ja auch in dieser Zeit, 40 Minuten sind es eh meistens leider nicht, wie es damals gesagt worden ist, dass sich auch natürlich die Umwelt anzusehen. Es gibt ja immer wieder, man kann ja stehen bleiben, man kann sich andere Dinge ansehen, aber natürlich auch Essen gehen als Beispiel, also da gibt es ja viele Themen, die das Leben entschleunigen, wie du sagst, aber auch bereichern dann, was das betrifft.
Total.
Jetzt bezeichnest du dich ja auf LinkedIn und ich habe das ja in der Recherche ja sehr spannend gefunden als Klimaaktivist, Social Entrepreneur und Troublemaker. Ja? Das mit den Troublemaker, also das machen wir am Schluss, wird da ein paar Fragen zu mir aufschreiben, aber erklär uns das einmal, nimm uns da ein bisschen mit, weil ich finde das schon wie soll ich sagen, das sind schon klare Passwörter, ja, aber du stehst ja auch dazu. Wenn man sich das ansieht bei dir, wenn man sich auch den Lebenslauf ansieht, du stehst ja wirklich für dieses Thema und brennst dafür. Das merkt man jetzt auch schon in den ersten Minuten. Ja. Nimm uns da mal mit, was ist so für dich diese Motivation dahinter?
Ich glaube, es ist vielfältig. Also zum einen, ich bin über das Thema gestolpert etwa vor 10 Jahren. Und damals war ich reisen und bin so ein bisschen das erste Mal bewusst geworden, wie die Welt eigentlich vermüllt. Also Müll war so mein Triggerpoint, wie ich überhaupt auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen bin. Ich habe mir das dann angeguckt und habe so ein bisschen angefangen zu recherchieren und bin dann so ein bisschen eingestiegen in das Ding. Und als meine erste Reaktion die ersten Monate war, also wenn das wirklich so ist, dann müsste doch die ganze Welt sich darum bemühen, dieses Problem zu lösen. Also es ist ja wirklich, wir sitzen in einem brennenden Haus und alle schreien, weiter Party, gib mir mal noch ein Streichholz zum Zündeln. Und es ist so, das ist ja absurd, das macht doch keiner. Also meine erste Reaktion war tatsächlich, kann ja gar nicht sein. Das ist doch wieder so ein Humbug. Aber je tiefer man eingestiegen ist, war dann so, hat sich das natürlich verändert. Also es ist ja wirklich so. Die Forschung ist ja auch schon uralt dazu oder teilweise, ne? Und es ist alle oder viele der Forschungen aus der Vergangenheit sind so zugetroffen, beziehungsweise sind sogar noch schlimmer zugetroffen. Also Forschung hat nicht immer recht, aber teilweise liegen sie dann daneben nur in einer falschen Skala für uns zumindest. Und das war für mich so irgendwann so ein Turning Point, das kann doch alles nicht sein. Und das hat mich aber so fasziniert, dass ich gesagt habe, also ich will da jetzt was machen. Ich möchte jetzt mal selber gucken, wie ich da für mich einen Ansatz finde. Und ich war natürlich damals noch knietief in der Payment-Bereich unterwegs und im Payment hat Nachhaltigkeit jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Schnittmenge. Da geht es um Fintechs bauen, den neuesten Trend hier und dies und jenes. Das kennen wir ja alle zu Genüge. Und aus dieser Bubble da rauszukommen, meinte ich, okay, wenn ich mit Leuten gesprochen hatte und auch so die erste Idee so ein bisschen gepitcht, weiß ich noch genau, ich war damals in London auf einer Konferenz und habe das erste Mal so die Bühne auch für mich bekommen. Ich glaube, das war 2016 oder sowas, oder Ende 2016, glaube ich. Und da waren auch recht 100 Leute oder sowas, die mir zugehört haben. Und danach kamen auch wirklich viele, viele Bekannte und so, meinten, ach, David, das ist echt niedlich, aber das bringt doch nichts. Was willst du denn damit machen? Das braucht doch die Branche nicht. Oder da war einfach das Bewusstsein noch nicht da. Ne? Also 10 Jahre, das war auch weit vor Fridays for Future, wo es wirklich in der Masse angekommen ist und über die Fernsehbilder geflimmert ist. Das Bewusstsein war einfach noch nicht so richtig da. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du musst mehr zum Aktivist werden. Du musst ein bisschen radikaler werden, um zu gucken, ob du durchbrichst. Das ist auch so die Erfahrung. Ich glaube, das Radikale löst es nicht unbedingt. Argumente auch nicht immer. Es kommt immer auf das Gegenüber an. Aber es war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bezeichne mich jetzt mal selbst als Klimaaktivist. Ich will hier was verändern. Und zu einer ähnlichen Zeit kam das ganze Thema Social Entrepreneurship auf. Und das war natürlich auch ein bisschen mit der Klima-Thematik verbunden. Und die Idee hinter Social Entrepreneurship ist ja zu sagen, lasst uns profitable Unternehmen bauen, die aber mit ihren Lösungen unsere Gesellschaft und unser Umfeld besser machen. Was ja an sich eigentlich, sollte das ja der Kern eines jeden Unternehmens sein. Aber es ist absurd, dass wir so ein bisschen darüber reden müssen, dass das eigentlich nicht immer der Fall ist, sondern eigentlich sehen wir ja alle vom monetären Outcome dieser Unternehmen mehr bewegt. Was ja auch durchaus richtig ist. Wir müssen als Unternehmen auch überleben. Aber die quasi sozialen Aspekte in den Vordergrund zu stellen und die Umweltaspekte in den Vordergrund zu stellen. Und so habe ich angefangen, in dem Bereich im Netzwerk mitzubauen. Ich versucht, meinen Schnittpunkt zu finden und habe auch angefangen, in verschiedene Social Entrepreneurship oder Social Startups zu investieren. Und so habe ich mich so ein bisschen da in dieser Bubble zurechtgefunden und mich auch wohlgefühlt. Und das war deswegen diese zwei Buzzwords, die versuche ich bis heute zu vertreten. Ja.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, und da merkt man, wie ganz am Anfang jetzt auch gesagt, du brennst dir dafür. Jetzt würde mich aber auch interessieren, wenn ich jetzt ein junger Zuhörerin oder Zuhörer bin, ja, und ich möchte gerne, ich brenne genauso wie du dafür, ja. Was würdest du denen empfehlen, dass sie jetzt, wenn sie sagen, wir sind jetzt 21, 22, ja, oder gerade nach dem Studium, was würdest du denen empfehlen, wie sie diesen Lebenslauf gestalten können, damit sie unter Anführungszeichen etwas machen können oder der Gesellschaft etwas zurückgeben können, ja, genauso sozial und nachhaltig tätig sein können. Also was wäre dann dein Tipp, der goldene Tipp sozusagen für die?
Ich glaube, es fängt immer damit an, also ich bin der festen Überzeugung, wenn du etwas tust mit Leidenschaft, dann wirst du auch langfristig Erfolg haben, weil du hast die Energie, es motiviert dich, du hast eine intrinsische Motivation, etwas zu tun. Wenn du etwas findest, was dich wirklich motiviert, dann findest du auch ein Berufsfeld. Ne? Mhm. Und ich glaube, die Welt ist so bunt und auch durch die technologischen Fortschritte, die wir machen, sie verändert sich ja permanent. Also dieses klassische Modell, ich gehe jetzt mal zur Schule 20 Jahre, studiere vielleicht sogar noch ein bisschen länger und dann mache ich einen Beruf bis Rest meines Lebens. Das ist vorbei, glaube ich, für die junge Generation. Und deswegen glaube ich, es ist sowieso, mach etwas mit Leidenschaft und dann wirst du auch darin Erfolg sehen. Das ist so ein bisschen meine Parole. Und dann, egal welches Berufsfeld es ist, such dir halt ein Unternehmen, das auch deine Werte widerspiegelt. Ne? Also ich glaube, dieser klassische Weg, studier mal was Sinnvolles und dann such dir einen sicheren Job. Sichere Jobs wird es eh nicht mehr so geben, wie das mal vielleicht in zumindest die Generation meiner Eltern oder vielleicht noch meiner Großeltern davor war, weil einfach die Welt sich zu schnell ändert. Ne? Mhm. Und das heißt, dieses Traditionelle ist eh vorbei. Und deswegen sollten wir uns, glaube ich, mehr auf unsere eigenen Fähigkeiten wieder verlassen und die auch weiterentwickeln. Und dann, glaube ich, kriegt man in jedem Bereich etwas. Und dann auch an die Unternehmen anknüpfen, die diese Werte widerspiegeln. Also wenn ich jetzt einfach nur Geld machen will, kann ich natürlich in irgendeine Anwaltskanzlei gehen oder sowas. Ich mache sie im Beispiel auf. Oder ich suche mir eine, die halt die Klientel unterstützt oder auch vertritt, die ich gerne unterstütze und vertreten möchte. Und ich glaube, dann verändern wir die Welt. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, tu die Dinge, die du für richtig hältst. Ich glaube, da, wenn ich eher als junger Mensch diese Werte vertrete, dann werde ich auch langfristig Erfolg haben. Bin ich davon überzeugt.
Ich habe dich auch deshalb am Anfang gefragt, noch einmal wegen dem Mobilfunk und dem Voucher, weil du ja jemand bist, der umsetzt. Ja? Und ich stelle mir jetzt vor, du jetzt, sage ich mal, 20 Jahre zurück, ja? Und du bist jetzt nicht... Du möchtest neu anfangen, ja, und du möchtest wirklich ein Unternehmen gründen. Glaubst du, ist das in der heutigen Zeit, wenn man so jung ist, gibt es da noch die Möglichkeiten dazu? Gerade in unserer Branche?
In der Branche, ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, welches Problem löst du in der Branche? Ne? Und ich glaube, das gehört ja auch dazu. Also du musst ja immer ein Problem finden, das du löst, das du besser machst und für andere bereit sind, dann auch tatsächlich dafür Geld auszugeben. Ich glaube, die Branche in sich hat ja so viele Aspekte, wo man ansetzen kann. Und jetzt haben wir natürlich auch andere Technologien, die da immer wieder schnell, die uns ja auch den Status quo challengen, wo ich sage, ich glaube, auch wir als Branche sind ja in einem dauerhaften Wandel. Wenn du jetzt Themenfelder von mir noch haben möchtest, wüsste ich jetzt gar nichts. Also klar, Nachhaltigkeit ist halt jetzt so irgendwie, da bin ich so ein bisschen festgestellt, aber ich glaube, dass das Thema, was ja spannend ist, ist so Identity zum Beispiel. Ne? Also mit Gen AI und Co., also klassischen KYC, kannst du mir nicht erzählen, dass wir da noch lange von den lange durchführen können. Ne? Also wie managen wir tatsächlich unsere digitale Identität? Vor allen Dingen ist es ja etwas, das staatlich getrieben sein müsste und dann auch relevant. Aber für uns als Branche wird das ein riesiges Problem. Mhm. Also wenn ich jetzt on demand meine Pässe generieren kann und ins Bild halten kann, gibt dem noch, weiß ich nicht, einen Tag, 3 Monate, ein halbes Jahr und dann funktioniert die ganze Video-Geschichte schon wieder nicht und die ganze Branche fällt hinten rum. Ne? Mhm. Vielleicht dauert es auch länger, aber ich glaube, so gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele, wo einfach die KI unsere Branche echt challengen wird. Und ich glaube, da gibt es viele, viele Sachen, wo man ansetzen kann, glaube ich. Ja.
Ich glaube auch, der Unterschied ist, wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht oder 10 Jahre, ist, dass man heute viel internationaler denkt. Ich habe das auch heute in einem Meeting wieder festgestellt. Unser Bereich war immer sehr lokal früher. Ja? Und jetzt in der Zwischenzeit ist es sehr international. Ich sage jetzt nicht, dass alles Gute aus Amerika kommt, das will ich jetzt gar nicht so sagen, ja, aber es gibt einfach die Möglichkeit in verschiedensten,
im Moment eher nicht, ne?
Ja, genau, in verschiedensten Regionen einfach mit Leuten zu sprechen, die wirklich super Ideen haben. Und ich denke, das wäre auch so ein Thema aus meiner Sicht, oder? Wenn jemand in ein Netzwerk hineingeht, das international ist, das zum Beispiel in der Nachhaltigkeit auch dementsprechend Produkte vertreiben oder auch die Möglichkeit sehen für die Zukunft, dass man sich hier eigentlich engagiert, oder? Das wäre ja auch so ein Weg, Absolut. Wie man das machen könnte.
Absolut. Gerade wenn du dir anguckst, klassisch die Payment, so wie du sagst, war ja sehr, sehr regional. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt die Bäckerei bin, die irgendwie nur noch Electronic Cash akzeptiert oder sowas, ja, habe ich halt kein internationales Publikum, das sie akzeptieren kann. Ne? Das ist halt so, also dann lasse ich halt die Gäste außen vor. Sie zu zwingen, Geld zu nehmen in der heutigen Zeit, wo ich eh nur noch mit dem Handy rumrenne, irgendwie da zum Geldautomat zu rennen, der dann auch kein Contactless bekannt. Ich schließe ja meine Kunden aus. Also ja. Das ist, ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, das Thema international ist, hat die Branche doch sehr verändert oder wird die Branche noch weiter verändern, weil es ist natürlich so, wir alle rücken zusammen. Und ich finde es auch schön innerhalb Europas, es ist ja egal, wo du hinreist. Mhm. Das Einzige, was dich noch irgendwie trennt, ist die Sprache. Ne? Und macht es ja auch interessant. Aber alles andere funktioniert ja genauso.
Ich hätte noch eine Frage, kurz zum Anfang zurück, die ich vorher leider jetzt nicht gestellt habe, was mich aber total interessiert hat, schon auch in der Recherche. Es gibt ja auch, weil du vorher auch wegen dem Fußabdruck gesprochen hast und der Nachhaltigkeit, ja, aber ist es zum Beispiel auch die Möglichkeit, oder vielleicht gibt es das ja auch schon, dass man sagt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem anderen Land bin, ja, und ich möchte etwas essen, dass ich hier auch mehr Informationen bekomme, gegebenenfalls, bevor ich eine Transaktion durchführe, ja, ob das nachhaltig ist, also wie zum Beispiel Bio oder von der Logistik nicht so weit gereicht, also dass die Schweine nicht von Italien jetzt nach Österreich kommen oder wie auch immer. Kann man da auch solche Dinge, siehst du das auch in der Zukunft oder gibt es das schon, wie man hier die Dinge weiter vorantreiben kann?
Also ich glaube, ja, jein. Also gibt es das schon, ich würde sagen, nicht wirklich.
Okay.
Wäre das ein Szenario in der Zukunft, ich würde es mir wünschen. Jetzt haben wir ja das Thema, ne, können wir ein bisschen die Brücke schlagen, das sogenannte beim Lieferkettengesetz, fing es ja so ein bisschen an. Ich sollte mal meine Lieferanten unter die Lupe nennen. Es wäre natürlich schön, gerade in der digitalen Zeit, die wir sind, dass ich tatsächlich einfach mal hergehen kann und kann sagen, also ich kaufe mir jetzt folgendes Produkt. Und ich weiß genau, wie dieses Produkt entstanden ist, ne? Weil ich also lückenlos die Komponenten und die Lieferketten zusammenstecken kann. Und ich kenne den Umwelteinfluss, ich kenne den sozialen Einfluss, ich kenne vielleicht auch weiter Wasser, Biodiversitätseinflüsse und so weiter und so fort. Und kann bewusst darauf auch eine Entscheidung treffen. Jetzt ist natürlich das für die Produzenten ein unfassbarer Aufwand, ne? Also ich muss, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Handy produziere mit Tausenden von Teilen oder sowas, muss ich ja wissen, von wem kaufe ich die, wie werden die, wird das Silizium wirklich aus einer Mine gekommen, wo keine Kinder arbeiten und so weiter und so fort. Das wird ja versucht, aber es wird ja auch ehrlicherweise blockiert. Ne? Also die europäischen Regelungen wurden ja auch gerade wieder verschoben. Also es ist ja, ich glaube, es wäre schön, für uns als Verbraucher und Verbraucherinnen einfach, um wirklich das transparent zu machen, auch für Firmen tatsächlich. Ich will ja auch als Firma, wenn ich wissen, wie ich zusammensetzen kann, was ich tun kann. Das ist ja auch ein unheimlicher Datenschatz, aus dem ich leben kann. Aber ich glaube, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass ich wirklich ins Restaurant gehen kann und sage, so, ich hätte jetzt gerne die Pizza. Und dann weiß ich genau, dieses Mehl kommt von da und dies und jenes. Da sind wir, glaube ich, noch sehr weit davon entfernt. Vor allem, dass wir es auch als auf der Zahlung dann zusammenknüpfen können.
Nee, ich denke, für mich war so die Idee eigentlich, wenn ich sage, ich kann ja aufgrund der Zahlungsdaten, ja mehr, also da sieht man ja, ob der Konsument oder die Konsumentin ja zum Beispiel für das sehr sensibel sind. Ja. Und man könnte ja dann theoretisch, wenn ich jetzt eine Reise mache, also ich fahre jetzt nach Berlin, ja, und da ist es ja immer die Situation, wo gehe ich jetzt hin zum Beispiel essen, ja, dass ich dann Vorschläge bekomme. Ja. Da muss ja nicht dann stehen, dass das Mehl jetzt gleich von der Mühle um die Ecke kommt, sondern dass man einfach nur Vorschläge bekommt. Ich denke, das wäre schon der erste Schritt, oder? Um hier einfach den Menschen, die vielleicht jetzt nicht lokal dementsprechend, die wirklich auf Urlaub sind, ihnen einfach diese Brücke auch zu geben, dass sie in ihrem Urlaub auch die Nachhaltigkeit weiterleben können, oder? Oder genauso mit diesen ganzen Carsharing-Thematiken und so weiter. Ne? Dass man einfach Vorlieben hat und die kann man dem ja dann auch empfehlen, oder?
Ganz genau. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das der nächste Schritt ist. Ne? Also ich glaube, der Berlin ist natürlich, hat natürlich eine breite Szene, aber wie finde ich denn jetzt wirklich, keine Ahnung, ich möchte heute Abend mal vegan essen gehen, wie finde ich denn jetzt alle veganen Restaurants? Ne? Also klassisch Google-Suche oder sowas. Schlag mir mal die Top 10 veganen Restaurants Berlin vor. Und dann hat irgendjemand sich die Mühe gemacht, eine Liste gemacht oder irgendeine AI hat es mir generiert, was auch immer. Am Ende des Tages ist das ja der gängige Weg. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich irgendwie das bisschen mehr kuratiert bekomme, ein bisschen mehr Feedback auch. Da gibt es einfach eine Lücke im Markt, die diese Transparenz oder den Zugang zu diesen einfachen Daten nicht hat. Und das andere ist natürlich, wer bewertet denn jetzt das Restaurant? Ja, ist das das vom Restaurant selber? Oder gibt es tatsächlich eine belastbare Datenlage, die das dann auch wirklich sagt, dass das so ist. Und ich glaube, da ist es ja, kommen wir zumindest auf der europäischen Ebene und auch weltweit, gibt es ja viele Trends, wie wir sagen, welche Unternehmen müssen in Zukunft Nachhaltigkeitsreportings machen. Da gehen wir schon ein bisschen in die Richtung. Aber die kleinen Händler, die ja eigentlich 90% des Marktes ausmachen, die sind davon ja nur sehr, sehr indirekt betroffen. Und aber was wir sehen, also wir haben jetzt die ersten Banken, wir haben auch schon lange eine mit HSBC in England, die haben ganz bewusst für diese kleinen Unternehmen, Solo-Entrepreneurs, aber auch kleinen Unternehmen, ein Konto eröffnet, wo wir tatsächlich deren Umweltaspekte auch berechnen und dann auch konkret Tipps und Tricks geben. Und das wollen wir jetzt auch auf eine nächste Ebene heben, wo wir sagen, okay, dann lasst uns das doch auch nutzen, dass eure Kunden wirklich wissen, wie viel Aufwand ihr da rein betreibt und das dann auch nutzen könnt. Und das ist tatsächlich auch einer der vielen Gründe gewesen, warum wir am Ende auch uns entschieden haben zu verkaufen an Clarity, weil die natürlich in dem Bereich Marktführer sind, zumindest was die börsennotierten Unternehmen anbelangt und wo wir einfach viele Synergieeffekte sehen, wo wir sagen, da können wir, glaube ich, noch mehr bewegen. Ja, weil ist klar, wenn du den Markt bewegen kannst zu mehr nachhaltigen Konsum und du weißt, wer ist nachhaltig, dann müssen alle anderen nachziehen.
Ja, absolut. Und auch in dem ganzen Kontext, wie ich das gelesen habe, für mich so, und dann habe ich, Grüße gehen raus an einen Freund von mir, der jetzt vor kurzem verreist ist und der zum Beispiel seine Reise das erste Mal mit ChatGPT geplant hat. Also der hat einen Namen eingegeben, hat gesagt, was seine Vorlieben sind und dann hat ihm ChatGPT hat ihm ausgegeben, was er in dem Urlaub machen kann und wo er hingehen kann. Ja. Und dann ist mir das eben, wie ich das nochmal gesehen habe von eurer Firma und dann auch diese Zusammenhänge, wo ich mir dann gedacht habe, wenn man das zusammenführt, hat man ja eigentlich eine Situation, wo ich als Konsument, weil das ist immer das Thema Datenschutz, ich will das jetzt gar nicht jetzt wegen der Zeit, aber da gibt es ja immer was darf der wissen von mir, was darf er nicht wissen, ja, aber in Wirklichkeit geben wir viele Daten preis über verschiedenste Plattformen, ja, wenn man das dann aber, und einer Bank vertraut man als Beispiel, ja, wenn man das dann zusammenführt, ja, das wäre das ja eine Win-Win-Situation für den Konsumenten, für die Bank, aber auch für den Händler, ne? Wenn man das so bezeichnen würde.
Ich finde, es gibt ja gute Beispiele. Ne? Also wenn du ein paar von den asiatischen Payment Schemes anguckst, die sind ja ganz bewusst auch so in den europäischen Markt eingestiegen, ne? Weil sie gesagt haben, wo gehen denn unsere Reisenden einkaufen und zu den Händlern sind sie gegangen und sagt, also wenn du dich jetzt hier, wir sind ein Zahlungsmittel, aber eigentlich sind wir ein Umsatztreiber. Also wenn du jetzt uns mit akzeptierst, hast du einfach mal x Prozent mehr Umsatz, weil wir können das über uns auch direkt ausspielen und machen dann halt noch irgendwie einen Coupon oben drauf und dann wissen wir ganz genau, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte x haben, dann schicken wir den zu dir. Ne? Ich glaube, das ist das hat ja wahnsinnig gut funktioniert und ich glaube, im Bereich Nachhaltigkeit wird das genauso funktionieren, wenn ich den Mehrwert sehe als Konsument oder Konsumentin und sage, okay, ich würde was sind die veganen Restaurants, die besonders umweltfreundlich sind, gerade in meinem direkten Umfeld. Und wir haben eine Möglichkeit, auf diese Daten zuzugreifen. Natürlich, glaube ich, wird das genutzt werden. Ja.
Jetzt sind wir leider schon von der Zeit schon etwas weiter vorangeschritten. Jetzt möchte ich doch die Frage stellen, wo siehst du denn die Trends deiner Meinung nach in der Zukunft, gerade in diesem Bereich? Wo wird da die
Nachhaltigkeit oder Payment?
Beides wäre für uns spannend, die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also ich glaube, Nachhaltigkeit, also das Thema Nachhaltigkeit wird uns ja weiter verfolgen. Ne? Also wir, so wie du es auch gesagt hast, wir sehen es ja weltweit. Ne? Was wir mehr und mehr sehen, sind ja diese Extremwetter, die uns wirklich treffen. Starker Regen, starke Dürre und so weiter. Wir sehen es auch an den Produkten, die wir in Zukunft konsumieren werden. Ne? Ich glaube, allein im letzten Jahr Kaffee 400%, Kakao genauso, einfach in die Höhe gestiegen, einfach weil die Erträge nicht mehr da waren. Und die Erträge sind aufgrund von Wetterereignissen nicht mehr da. Das heißt, wir werden es sowohl im Portemonnaie spüren, als auch werden wir es merken, wenn der Keller mal unter Wasser steht. Und davor können wir uns gar nicht wirklich schützen, weil das Wetter spielt eh immer verrückt und es wird immer verrückter. Und ich glaube, das heißt, das Thema wird nicht weggehen. Auch wenn im Moment andere Krisen und andere Themen im Vordergrund stehen, dieses Thema wird uns weiter verfolgen. Und ich glaube, gerade aus der Finanzaspekt heraus, es ist ja ein Thema, das die Banken wirklich umtreibt, weil es macht bestimmte Themen einfach unfassbar risikoreich. Ne? Ich kann das Risikowetter einfach nicht mehr richtig einschätzen. Und das sieht man ja auch, ich glaube, Munich Re hat in letzter Zeit einen guten Bericht rausgebracht, die, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber die sagen, die, ich glaube, dieses Jahr war das zweiteuerste oder so schon, was Umweltschäden anbelangt. Und sie gehen davon aus, dass in vielen Bereichen bestimmte Dinge gar nicht mehr versichert werden können. Ne? Und das siehst du ja auch schon in Kalifornien mit den Waldbränden. Du kannst dein Haus einfach nicht mehr gegen Waldbrände versichern. Das wird uns auch direkt betreffen. Das heißt, das Thema bleibt. So. Wie gehen wir damit um? Indem wir vielleicht Teil der Lösung werden, uns versuchen einzudämmen. Wie weit wir es dann eindämmen, bleibt darauf, müssen wir uns überlegen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, ja, es wird uns nicht verfolgen. Genau, ich glaube, das ist das eine. Denn wenn wir jetzt auf die Trends gehen, ich glaube, es geht ganz viel im Moment um Risiko, aber auch um die Bereitschaft. Das Schöne ist ja, Thema Energie oder sowas, es ist ja auch wirklich, wie wir eigentlich gesagt haben, es ist ja auch billiger. Ne? Also wenn ich die Möglichkeit habe, eine Solaranlage aufs Dach zu packen, ja bitte tu es. Du sparst dir Geld und du tust was Gutes fürs Klima, auch wenn du das nicht willst, aber du sparst Geld. Also, no-brainer, lass uns tun. Und ich glaube, das wird bleiben. Wir können es beschleunigen. Im Payment-Bereich, ich glaube, alles, was, also Payment ist für mich immer so eine, ist eine Commodity. Ne? Ich gehe ja nicht in den Laden, weil ich zahlen will, sondern weil ich etwas erwerben möchte. Und alles, was mein Leben leichter macht in diesem Zusammenhang, wird gerne genommen. So. Ich glaube, in den letzten Jahren haben wir das Thema Mobile. Es hat uns, glaube ich, weiß nicht, als Branche würde ich nicht sagen, überrascht, aber es ist dann doch irgendwie von heute auf morgen explodiert. Auch wenn es eine Menge ersichtlich war. Aber die Nutzung der Telefone finde ich erstaunlich. Mittlerweile zieht da eigentlich keiner mehr seine Karte, sondern nur das Handy, piep und fertig und ich bin weg oder die Uhr. Zumindest in dem Umfeld der Blase, in der ich mich bewege. Vielleicht ist sie auch falsch. Und ich glaube, alles, was das einfacher macht, wird spannend. Jetzt ist natürlich für mich noch die Frage, ich glaube, wo es noch so ein bisschen eine Lücke gibt, die passt so ein bisschen ins Payment, aber auch ein bisschen mehr ins Banking ist, Money Management. Also wie gehe ich mit Geld generell um? Und ich glaube, die klassischen Konten haben sich ja an solches nicht wirklich verändert. Also klar, ich habe jetzt irgendwie, ich finde, sicherlich auch hoch und runter diskutiert. Wenn du Neobanken anguckst, die sind ja weit weg vom Konto mittlerweile. Ne? Das Konto ist die Basis und ich habe 1000 andere Services drumherum, was ja Sinn macht. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie reise, na, dann buche ich doch schnell mit einem Klick eine Reiseversicherung. Warum dich? Ist doch logisch. Und wenn ich das irgendwie in der Umwelt habe, macht das Sinn. Und ich glaube aber auch, das reine Geldmanagement, wie spare ich richtig? Wo lege ich mein Geld an? Ist jetzt nur Krypto oder nur ETFs oder was auch immer? Ich glaube, da ist noch viel Aufholbedarf, wie man wirklich die breite Masse zu einem besseren Umgang mit Geld auch auf digitalen Ebenen bewegen kann. Aber dann die Zahlung selbst ist die gleiche.
Ja, harter Cut zum Payment-Quiz zum Abschluss, obwohl ich das total spannend finde. Ich hoffe, dass wir, ich würde ja gerne noch einen Podcast mit dir aufnehmen in so einem Jahr, wo du einfach dann die Möglichkeit hast, schon ein bisschen mehr auch zu erzählen, wie das jetzt mit dem neuen Eigentümer ist. Das würde mir nämlich total, finde ich nämlich so spannend. Aber gut, gehen wir zum Payment-Quiz. Nachdem du ja selbst im Payment begonnen hast, wie du gesagt hast, bin ich jetzt sehr gespannt. Was ist dein Lieblingszahlungsmittel, das du am liebsten verwendest?
Tatsächlich bin ich einer der ersten Tomorrow-Kunden. In Deutschland gibt es die Nachhaltige Bank Tomorrow Bank. Ich nutze das als mein Hauptkonto und ich habe es auf dem Handy und ich zahle, ich würde sagen, 99% mit meinem Handy und meiner Tomorrow-Karte.
Es gibt ja auch dieses Kundenbindungsprogramm, ich weiß nicht, das möchte ich jetzt kurz einfließen lassen, ob du es kennst und ob du es machst, wo wenn ich bezahle und einen gewissen Betrag überschreite, wo ich dann einen Baum pflanze. Kennst du das?
Nee.
Okay.
Tatsächlich ist es nicht.
Das finde ich nämlich spannend, weil das ist das, wo ich nämlich jetzt drüber nachdenke. Aber gut, kennst du nicht, aber das wäre eine Idee vielleicht. Also wenn du einen gewissen Betrag dementsprechend zahlst, wo du auch weißt, dass du, oder gegebenenfalls, dass da die Nachhaltigkeit nicht so gegeben ist, dass man dann einen Baum pflanzt dafür im Gegenzug.
Also was Tomorrow macht, vielleicht das Gegenzug, ich runde jede Transaktion auf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 10,80 Euro zahle, dann 20 Cent gehen in einen Topf. Und die haben immer nachhaltige Projekte, aber auch sozial nachhaltige Projekte, die sie ein-, zweimal im Monat oder vielleicht auch länger sehr Geld für sammeln. Und das mache ich. Also im Schnitt runde ich, glaube ich, 15 bis 16, 17 Euro im Monat auf, einfach durch die Transaktionen, die ich mache. Und dieses Geld spende ich seit Jahren vollautomatisiert und ab und zu gucke ich mal rein und sehe, wie viel Geld da irgendwie weggelaufen ist. Und das ist dann von mal ein Wasserbrunnen zu Bäume pflanzen, zu Hygieneprodukte, zu allem. Und das finde ich immer schön, weil man so ein bisschen sieht, wie man doch die Welt besser macht und eigentlich kriegt man es gar nicht so richtig mit.
Und man hat dann auch ein gutes Gewissen, oder? Wie so schön heißt auf Österreichisch. Ja. bei welchen Händler hast du zuletzt eingekauft? Wichtig ist für uns jetzt in der Fragenbeantwortung, war es im E-Commerce, war es vor Ort oder... Bei welchen Händler hast du zuletzt?
Tatsächlich, ich hab vorhin geguckt in Vorbereitung natürlich. Ich war, die letzte Transaktion, die ich durchgeführt habe, war der Campingplatz. Ich habe den Campingplatz bezahlt mit meiner Karte.
Okay. Jetzt ist für mich die letzte Frage aufgrund der Zeit einfach und die ist jetzt in deinem Fall sehr, sehr interessant für mich. Es hat ja bei den Zahlungsmitteln die Karte gegeben und es hat ja die mobilen Bezahlmöglichkeiten gegeben früher. Ja? Gibt es ja heute auch noch zum Teil, aber meistens ist jetzt dahinter im Wallet eine Karte. Was war deiner Meinung nach am prägendsten für die internationale Händlerlandschaft? Was würdest du sagen?
Naja, ich glaube, am Ende des Tages waren es die zwei großen Schemes, Visa und Mastercard. Ne? Ich glaube, da hatten wir ja drüber gesprochen. Alle waren irgendwie lokal unterwegs und sobald du irgendwie die Karte im Ausland nutzen wolltest, ging es dann doch über die zwei. Und ich glaube, auch da, die Tomorrow-Karte ist eine Debit, Visa-Karte. Und darüber läuft 99 meiner Zahlungen, ne? Egal wo ich hingehe, auch wenn ich jetzt zum Bäcker vor Ort gehe, der vielleicht nur mal irgendwas anderes akzeptiert, wie der Debit oder Maestro, am Ende ist es die Karte. Und ich glaube, das war auch das Auswählen. Ehrlicherweise, ich glaube, es ist auch das, was die Branche am meisten verschlafen hat. Ne? Also dieses, sich bewusst auf zwei zu konzentrieren, ist einfach aus Bequemheit und auch, glaube auch viel aus Arroganz heraus. Also wir waren hier, wir sind hier etabliert und wenn man ganz zurückgeht, ne, gerade wir in Deutschland mit HBCI, der kam ja auch eigentlich nur aus den Geldautomatenprotokollen heraus. Das war ja eine echte Innovation. Aber anstatt, dass wir sie internationalisieren, haben wir uns irgendwie klein gehalten und haben das Feld den anderen überlassen. Und in dieser Arroganz schweben wir teilweise heute noch, was einfach furchtbar schade ist. Aber ich glaube, das ist der Grund, meiner Meinung nach.
Ja, dann zum Abschluss möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses wirklich, glaube ich, sehr, sehr interessante Gespräch zwischen uns beiden. Möchtest du noch zusätzlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Satz richten, Wort richten, was dich besonders, was du gerne mitgeben möchtest?
Gute Frage. Erstmal auch vielen lieben Dank für die Einladung und auch für den Award, den wir da bekommen haben. Es ist immer schön, wenn die Arbeit als solches auch wertgeschätzt wird. Ich glaube, vielleicht abschließend einfach, das Thema Nachhaltigkeit ist unheimlich politisch. Ich sage mal, lass uns diese politischen Themen rausnehmen, uns mal nüchtern betrachten. Was wollen wir denn? Wir wollen eine lebenswerte Zukunft. Wir sind von der Natur abhängig. Also lasst sie uns doch als solches auch besser schützen. Und wenn man, glaube ich, so rangeht, mal völlig neutral und einfach mit den Grundsätzen, wir leben von der Natur, wir leben mit der Natur und wir haben ein System geschaffen, dass das nicht mehr ganz in den Mittelpunkt drückt. Lasst uns doch aktiv daran teilnehmen und wir alle können etwas tun. Und unter diesen ohne politischen Themen mal daran zu gehen, glaube ich, ist gesund. Und dann muss man auch nicht über EVs oder nicht EVs diskutieren, sondern man schaut sich die Technologie einfach mal neutral an und wird feststellen, Elektroautofahren macht eigentlich viel mehr Spaß. Und dann überzeugt das einen vielleicht oder auch nicht.
Wer weiß. Und man hat auch unbeschwerte Momente mit der Familie, wie wir heute gelernt haben in unserem Gespräch, wenn man die Zeit so richtig einmal genießen kann. Ja, in diesem Sinne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ja, falls euch der Podcast gefallen hat, bitte nicht vergessen, abonnieren klicken oder auch weiterempfehlen. In diesem Sinne sage ich, egal wo ihr ihn hört und zu welcher Tageszeit, entweder guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder so wie es die Schweizer immer so gern haben von uns, adieu. Und in diesem Sinne, danke, tschüss.